Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe Im Gespräch widmen wir uns heute mit Thomas Sander einem Ausblick auf das Programm der Händel-Festspiele, bei dem in diesem Jahr das Thema Verlockung musikalisch und dramatisch umspielt wird. An drei Abenden nimmt der Göttinger Musikpädagoge und Kulturvermittler im Forum Wissen sein Publikum unter dem Motto Festspiele vorab auf eine Entdeckungsreise mit den Verlockungen, die sich in den Aufführungen und Konzerten spiegeln.
Herr Sander, Verlockung ist ja das Leitmotiv für die Händel-Festspiele in diesem Jahr, wo man auf Verführung kommt, Inspiration, Neugier, Staunen, beflügeln. Schönes, offenes Feld, auch jetzt für Sie Schwerpunkte zu setzen, Themen zu fokussieren, wie Sie so das Publikum in die Festspiele einstimmen. Was ging Ihnen dabei so durch den Sinn? Wo haben Sie gedacht, da würde ich gerne nachhaken?
Ich habe tatsächlich eine Weile überlegt, was ein guter oder wenigstens nur tauglicher Einstieg ist. Und Verlockung mit all dem, was Sie genannt haben, mit Verführung und mit Spannung und mit Ungewissheit und mit Wunschdenken, mit auch durchaus zuweilen obsessiven Gehalt, das alles lässt so viel Raum und so viel Spiel, dass mir die Frage natürlich aufkam, was machst du gewissermaßen so als Einführung? Was ist der erste Gedanke? Händel selber, auch alle anderen Komponisten, von denen wir was hören werden jetzt bei den Festspielen, ist so virtuos und so reich in seiner Tonsprache, dass man einfach die Entscheidung treffen muss, damit fange ich jetzt an. Natürlich, wenn man die großen Werke nimmt, gewissermaßen der dritte Teil unserer Einführung sein wird, also mit Oper und Oratorium, haben wir natürlich Erwartung. Und bei Liebe in der Oper geht es fast immer um Liebe und Tod und häufig auch um Macht oder um alles. Dieses
Eifersucht, Intrigen, das komplette Panorama.
Ist hier bei Deidamia, kommen wir sicher noch darauf, schon anders als üblich, wie man das bei Händel kennt. Ist auch seine letzte Oper, danach hat er ja keine mehr geschrieben. Da muss man wissen, dass dieser Reiz und diese Verlockung und diese Verführung, auch ein Versprechen, was man daraus ableitet, aus den eigenen Gefühlen oder anderer, dass das natürlich klangsprachlich Folgen hat. Und die möchte ich gerne aufzeigen. Also wie macht Händel das? Also wo ist da Verlockung? Wo ist da Verführung? Sei es im instrumentalen Bereich, sei es im satztechnischen Bereich, sei es im textlichen Bereich oder wie auch immer. Also das wird darum gehen. Aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, das wird erst der Schlussbaustein sein. Also über Oratorium und Oper zu sprechen, sondern wir werden anfangen mit diesem Einführungskonzert mit Julia Lesneva und ihrem Lautenisten Luca Pianca, die aus mehreren Epochen, kann man fast sagen, uns wunderbare Musik zeigen werden.
Die so intime Dialoge, die Stimme und dann die Laute, die ja so gesehen nicht so dramatisch forciert wie verschiedene andere Instrumente,
ja,
sondern immer so etwas Essayistisches hat. So Anmerkungen machen kann.
Ja, und auch, wie Sie sagen, eine Andeutung von dem, was möglicherweise sich hinter allem verbirgt. Also da sind Wünsche, wie ich schon sage, Hoffnungen, alles das mischt sich. Diese intime Besetzung zwischen Singstimme und Laute lässt natürlich diese Möglichkeit offen, alles das klangsprachlich optimal abzubilden. Ich würde sagen, eben nicht mit Pauken und Trompeten, auch wenn einem damit ist oder danach ist, sondern eben mit Laute. Und das ist was ganz anderes.
Die klassische Form des Hellhörigmachens.
Ja.
Um dann den Horizont noch ein bisschen weiter abzustecken, weil dann geht es ja quasi, ja, an das Festspielorchester,
ja,
und auch die musikalischen Reisewege, die da miteinander verknüpft sind.
Nicht nur die regionalen Reisewege, sondern auch die zeitlichen Wege, weil wir ja sehen müssen, dass wir in der Barockzeit, die ja eine Zeit der Affekte ist, also wo Affekte dargestellt werden musikalisch, sowohl im Frühbarock als im Hochbarock wie im Spätbarock, das sind insgesamt ungefähr 150 Jahre, dass dieser Zeitraum durchschritten wird von Julia Lesneva und ihrem Partner mit der Laute bis hin zur Zeit von Paisiello, von dem wir auch wenig wissen in dem Zusammenhang, aber hier ein Beispiel haben von einem Mozart-Zeitgenossen. Das heißt, wir sind dann schon in der Wiener Klassik und damit haben wir klangsprachlich eine ganz andere Ausdrucksbreite.
ein anderes Berührungspanorama.
Ja.
Affekte, es war ja immer eine chiffrierte Form, Emotionen darzustellen,
genau.
Verständlich zu machen, zu vermitteln.
Ja, aber nicht jetzt als Musiker oder Konzertpädagogen, sondern eben auch ein Publikum wird sich zwangsläufig dafür interessieren, warum es an einer Stelle berührt ist oder angefasst ist oder warum diese Emotion so intensiv transportiert wird. Und das hat damit zu tun, welchen Weg der Komponist oder die Komponistin sucht, um eben diesen Affekt auszudrücken. Wir sind immer relativ schnell wieder bei musikalischen Parametern wie Rhythmus mit Takt, mit Tonalität, mit Tonrepetition, mit Wiederholung oder. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das zu sehen bei dieser musikalischen Zeitreise, so will ich das mal nennen, wird hochspannend sein.
Ist man quasi durch den eher intimen Dialog schon mal eingestimmt auf ein, sagen wir mal, symphonisches Forum?
Ja, oder wenigstens, sagen wir mal, ein orchestrales, um dieses Wort zu nehmen, was natürlich dann bei dem Konzert, was auch sehr im Fokus stehen wird, nämlich das Festkonzert vom Festspielorchester zum Jubiläum, natürlich ganz deutlich zum Tragen kommen wird. Also mit dieser Wahl der drei großen Komponisten Rameau, Bach und Händel. Die haben ungefähr zur gleichen Zeit gelebt. Ja? Also anders als beim ersten Konzert, wo wir eine Zeitspanne von fast 150 Jahren durchschreiten, haben wir hier drei große Namen, die alle für was anderes stehen. Wir sind ja, wenn ich das mal sagen darf, immer wieder in der Situation, dass wir so gerne Namen zusammenfassen. Ne? Also wir sprechen immer so gerne von Bach und Händel. Ja, jetzt kommt hier noch Rameau dazu, ne, der nur 2 Jahre früher geboren ist als die beiden anderen. Aber wir fassen das so gerne zusammen, weil die zur selben Zeit gelebt haben. Und man glaubt immer, das sei auch klanglich ähnlich. Das ist überhaupt nicht der Fall. Vielerorts ist das so, dass bei Bach und Händel, das ist nur ein Beispiel. Also sie haben es bei Verdi und Puccini, wird immer gerne in einem Atemzug genannt. Oder bei Debussy und Ravel wird immer gerne in einem Atemzug genannt. Dabei unterscheidet sich die Musik jeweils noch immens voneinander. Und hier bei diesem Festkonzert, was mich persönlich sehr freut, wird eine Orchestersuite gespielt aus Les Indes Galantes. Das ist die 6. Ballettoper. Er hat überhaupt nur 6 geschrieben und das ist die letzte, die er geschrieben hat, Rameau. Und da wird eine Suite daraus getanzt. Das freut mich außerordentlich, denn da ist Rameau, wenn ich jetzt sage, auf der Höhe seiner Kunst, ist das noch zurückhaltend formuliert. Es ist einfach grandiose Musik.
Eine Art wie zum Beispiel auch Händel wanderte und sei es über seinen Italienaufenthalt oder seine frühe Hamburger Zeit. Gab es ja auch andere Formen der Wanderbewegung?
Also wenn er selber nicht in seine alte Heimat gefahren ist, also sei es Deutschland, sei es Italien, wo er studiert und gelernt hat, dann ist er in England gewesen und hat natürlich immer mit Leuten vom Festland zu tun gehabt.
Man hat sich ja gegenseitig angefüttert.
Natürlich.
Abgestaubt hat man auch, gehörte ja mit dazu. Ja.
Und war sehr neugierig darauf, was denn die anderen jetzt machen. Und wie wird denn jetzt neuerdings in Italien getanzt? Wie? Da gibt es jetzt einen Tanz im Zweier, der einen Viertelauftakt hat? Wie? Es gibt in Frankreich einen 6/4-Takt und der mit einem halben, unvollständigen Takt beginnt und das im langsamen Tempo? Das kann doch nicht sein. Wie heißt das? Und so weiter. Da waren die neugierig, haben es nachgeahmt, haben es weiterentwickelt und so weiter. Insofern internationalisiert sich so eine Musik natürlich dann auch.
Es fängt ja damit an, dass Komponist XY auf die Straße geht und in der nächsten Eckkneipe hört, was da so gesungen oder musiziert wird und sagt, tolles Motiv, damit mache ich was.
Das wäre jetzt eigentlich die Brücke zu dem Konzert Telemann Goes East. Also das ist ja eins von den Konzerten, was auch sehr empfohlen werden muss eigentlich, weil Telemann da diese polnische Volksmusik und die polnische Tanzmusik bei seiner Reise zum Beispiel nach Krakau, hat er das gehört. Und das, was die genau sagen, also man geht auf die Straße als Komponist und schnappt was auf und sieht Leute beim Tanzen oder beim Musizieren auf irgendeinem Marktplatz oder unter einer Linde oder wie auch immer und dann nimmt man das auf und verarbeitet das als Tanzsuite oder in irgendeiner anderen Komposition, mit der man gerade befasst ist.
Und dann wandert das über die Länder, regional und sonst wie Grenzen, ja?
Ja.
Und nistet sich irgendwo anders ein, wird verändert, moduliert und wird auf eine vielleicht auch mal neue Art nochmal spannend.
Ja.
Diese Wanderbewegungen, die finden sich ja auch am Abend ihrer Vortragsreihe. Wobei Vortrag klingt dann so schön akademisch.
Also ich versuche auch weniger was vorzutragen, sondern mehr was zu erzählen.
an die Hand nehmen, den Menschen?
Ja, ich habe immer auch ganz gern, wenn mal jemand was wissen möchte oder wenn jemand sagt, das hat mich aber jetzt gerade berührt oder das sagt mir was oder erinnert mich an irgendwas, sowas ist natürlich alles möglich. Wir wollen das sehr, sehr entspannt und unangestrengt ausfallen lassen.
Gut, da gibt es ja auch eine Fülle von Aussichten. Allein unter dem Komplex Aula-Konzerte, die Rock Influencers oder Accademia dell'Arcadia wandert nach Italien oder jetzt ein hochemotionales Motiv im Titel To Melt a Stony Heart, Lawrence Cummings und Rachel Brown, die sich quasi herzergreifenden musikalischen Dialogen widmen.
Ja, genau. Und meine, gerade die beiden haben sich natürlich mit ihrem Programm auch Höhepunkte aus der Weltliteratur, aus dieser so berührenden Musik ausgesucht, womit man wirklich die Herzen erreicht. Das ist ja das, was ein Publikum, ich hatte es vorhin im anderen Zusammenhang schon gesagt, auch immer wieder erlebt, dass ein Publikum angefasst ist oder berührt ist von den Klängen, auch wenn es selber gar nicht weiß, was sind die Zutaten? Wie wird es erreicht, dass ich jetzt so berührt bin? Ist es nur, in An- und Abführung, nur die schöne Stimme oder das schöne Spiel? Oder was ist in der Komposition enthalten? Also was ist der emotionale Gehalt der Musik, der da drin ist? Aber den müssen natürlich die Künstler auch rauskitzeln. Und deswegen muss beides zusammenkommen. Wenn Sie eine erstklassige Komposition haben, müssen Sie auch erstklassige Künstler haben, um das nach draußen zu kriegen. Und wenn Sie dann noch ein erstklassiges Publikum haben, dann hat es verstanden, worum es geht. Und dann ist es berührt.
Sind ja so gesehen auch Liebeserklärungen, ne?
Ja.
An die Musik.
Durchaus.
Lassen Sie uns ruhig noch mal durch die Accademia dell'Arcadia planieren, weil das Motiv dieser Künstlergemeinschaft, dieser römischen, taucht ja mehrfach auf, nicht nur bei einem Konzert. Was war das Besondere?
Also so wie es auch im Programmheft steht, das ist also wirklich bemerkenswert, diese Einladung, so wie ich es mal sagen, wie es hier heißt, entfliehen Sie mit uns für eine Weile dem Trubel des Alltags und genießen Sie die handgemachte Musik von den Künstlern und Künstlerinnen der Festspiele mitten in der Stadt und bei freiem Eintritt. Das sind diese Lunchkonzerte. Und bei Dorothee Oberlinger ist es halt so, dass sie diesen Transfer halt wunderbar schafft, also dieses, was möglicherweise drin und am Schreibtisch irgendwo entstanden ist, das nach draußen zu tragen, in die Natur zu tragen und dass die Künstler insgesamt Klang und Raum und Natur zu einer Einheit zusammenbringen. Also das ist auch ein wichtiger Gedanke dieses Projekts.
Und das taucht ja dann bei verschiedensten Konzerten auf.
Formaten
also
auf.
Eine Kombination mit Blumenmotiven und Bildern von Landschaften zu suchen, musikalisch.
Ja.
Oder eben durch einen Park zu wandern.
Ja, genau. Also wie gesagt, dieses Element der Natur noch zu betonen oder es mit einem Akzent zu versehen, sodass man das, was musikalisch sich vollzieht, noch anders wahrnimmt.
Es gibt ja, obwohl es heißt, Händel sei nie in Göttingen gewesen, demnächst ja ein Wettbewerb für junge Autorinnen und Autoren. Eine Zeitspanne, die nirgendwo nachweisbar ist, was ja in den Tagen 1700 und getrieben hat, nochmal mit Fantasien zu beleben. Das lässt einen so ein bisschen an Josef Joachim denken.
Ja.
Und auch an Johannes Brahms, die ja hier in Göttingen ihre Spuren hinterlassen haben, nichts unmittelbar mit Barock zu tun haben, aber doch eine musikalische Tradition mit eingefärbt haben, die diese Stadt betrifft.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, sagen wir mal, eine Art, gerade bei dem Konzert, wo Shunsuke Sato spielen wird, das von Beethoven spielen, von Spohr und von Schumann und ganz im Geiste von Josef Joachim einfach sich die Frage stellt, wie hat man während der Romantik Barockmusik gespielt? Das heißt, mit welchen Instrumenten, mit welcher klanglichen Vorstellung, mit welchem Klangideal ist man da rangegangen? Und insofern ist das so eine Art der Hörerweiterung. Also wenn man das so sagen kann. Also wir sind ja heute gewohnt, Barockmusik weitgehend auf Originalinstrumenten oder auf historisierenden Instrumenten zu spielen oder mit der barocken Rhetorik, die uns vertraut ist. Und da hat man sich, sagen wir mal, bei den ausführenden Künstlern im großen, im weiteren Sinne schon drauf geeinigt, dass man das so macht mit allen Erkenntnissen, die zur Verfügung stehen. Aber sich zurück zu versetzen, sagen wir mal um 150 Jahre vor unserer Zeit und mal zu überlegen, das war ja nicht immer so. das haben die damals ganz anders aufgefasst und auch ganz anders gespielt. Und in dieser Tradition oder mit diesem Vorstellungsvermögen wird das Konzert stattfinden, wo wir romantische Musik hören, aber sagen wir mal eingebettet in so eine Vorstellung, wie hat man das damals gespielt? Wie hat man es auch empfunden?
Auch aus der Zeit von Hörtraditionen, Hörerfahrungen.
Ja. Ja?
Was wirkt da neu oder was wirkt,
ja, genau.
Sagen wir mal jetzt,
ja.
Altbacken, ja, kenne ja. ich schon.
Deswegen sagte ich gerade, dieses Wort von Hörerweiterung finde ich eigentlich ganz, ganz passend, dass wir unsere Wahrnehmung da auch nochmal schärfen und uns nochmal klar machen, dass es durchaus verschiedene Arten gibt, Musik zu spielen, aber eben auch zu hören.
Da spielen aber wiederum auch ganz unterschiedliche thematische Anhaltspunkte rein. Zum Beispiel so ein Abend, Vive les Femmes.
Ja,
so, jetzt
ja,
mal
ja.
den Blick auf Komponistinnen
ja,
zu werfen
ja,
und ihr
ja,
Verständnis
ja,
von musikalischen ja. Art-Traditionen
ja.
und auch was ihren Ideenreichtum angeht,
ja,
unter den
ja.
eher schwierigen Bedingungen ernst genommen zu werden als Tonkünstlerin.
Wir werden bei den Einführungsvorträgen auch ein Beispiel haben von Elisabeth Delaguerre. Das ist eine der ganz großen Komponistinnen, die wir haben, 20 Jahre vor Bach und Händel geboren, die eine ganz eigene Klangsprache hat und die schon als kleines Mädchen auffällig war. Also hochbegabt und die Gott sei Dank einen Vater hatte, der sich nicht gescheut hat, sie an die Hand zu nehmen und damit bis zum König zu laufen. Und hat gesagt, hier, guck mal, was ich für einen Menschen hier habe, so ein hochbegabtes Kind. Und der König hat sich dafür gesorgt, dass Elisabeth dann auch die entsprechende Ausbildung bekam. Die Mätresse des Königs hat sich eingeschaltet und hat es selber noch protegiert. Also das ist ganz großartig und wir haben keineswegs so Kopien oder wie soll man sagen, nachempfundene, nachgeschriebene Stücke von irgendwelchen zeitgenössischen männlichen Komponisten, die wir hier vorfinden, sondern ureigenste, hochindividuelle Komponistinnen, die halt ihre Sprache sprechen und nicht eine vermeintlich ambitionierte oder abgekupferte Sprache von männlichen Kollegen, sondern die einfach so schreiben, wie sie schreiben müssen, hätte ich fast gesagt, weil es also geradezu intrinsisch ist, sodass sie müssen so schreiben. Sie können nicht anders schreiben. Das ist ganz individuell. Und bei ihr, Elisabeth Jacquet de la Guerre, vollständigem Namen, kann man das ganz deutlich hören. Bei dem Konzert bei Vive la Femme sind wir natürlich in der Barockzeit und ein bisschen später, also noch so Beginn der Früh- oder Vorklassik. Aber es ist natürlich so, dass Frauen immer komponiert haben, immer. Von den allerwenigsten wissen wir was, was sich ein bisschen ändert im Moment und in der letzten Zeit, was auch sehr gut ist. Und dass immer mehr Werke von Komponistinnen gespielt werden, genau wie auch immer mehr Dirigentinnen den Weg ans Pult finden und dass man sie endlich lässt. Und dass es nicht mehr so, wie das ja jahrelang üblich war, dass es hieß, auch von Intendanten oder von Orchesterchefs, die gesagt haben, eine Frau kann sowas nicht. Eine Frau kann nicht 5 Stunden Tristan und Isolde dirigieren. Wo ja eine Kandidatin mal, das muss ich sagen, zur Antwort gegeben hat, also Kinder kriegen können wir, ne? Aber 5 Stunden Tristan dirigieren, das geht nicht. Ne? Schaffen wir körperlich nicht. Also da merken Sie, wie abwegig das ist. Also kurzum, es wird immer mehr Programme geben, auch in Zukunft mit Werken von Komponistinnen. Und hier haben wir eins, was nur einen schmalen Ausschnitt zeigt, nämlich aus der Barockzeit und der frühen Klassik. Aber Frauen haben schon in der Renaissance komponiert. Denken Sie an Barbara Strozzi. Sie haben danach weiter komponiert, also in der frühen Moderne und so weiter. Und auch männliche Kollegen sind zu denen hingegangen. Denken Sie an Nadia Boulanger, an Lili Boulanger. Herausragende Künstlerinnen. Da haben die männlichen Kollegen profitiert und nicht umgekehrt.
Sie müssen ja ein bisschen Schwerpunkte setzen in der Fülle der Exkursionen zwischen musikalischen Motiven aus dem Kontext des 30-jährigen Krieges und dann einem Abend, wo Händel jetzt Jazz oder einer quasi Taschenoper nur mit Instrumenten ist, Sassone, mit Arien und besonderen Momenten
also
aus Händels Schaffen.
Es ist wirklich schwer, von diesen vielen Angeboten bei Stadt, Land, Händel was herauszusuchen. Also das ist wirklich so, dass die Vielfalt im Vordergrund steht. Man kann als Konzertbesucherin oder Besucher wirklich aus dem Vollen schöpfen und kann schauen. Ich tue mich ein bisschen schwer und will trotzdem das Konzert im Welfenschloss in Hanmünden nennen, weil da Manfred Cordes mit seinem europäischen Hansa-Ensemble spielt. Und die spielen Musik unter anderem aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wo man auch sieht, wie die Komponisten gezwungen waren, auf die Auswirkungen des Krieges zu reagieren. Wenn Sie also sehen, dass am Anfang der Zeit, also von 1618, wenn der Krieg beginnt, wo Sie noch Kompositionen haben, die von der Besetzung her aus dem Vollen schöpfen, wo Sie also doppelchörige Konzerte veranstalten können mit Bläsern und mit Streichern und mit gemischten Chören und so weiter. Und dass je länger der Krieg dauert, die Besetzungen schmaler werden. Und zum Beispiel Heinrich Schütz schreibt am Ende des Dreißigjährigen Krieges Stücke für zwei Sopranstimmen und Basso Continuo, weil keine Männer mehr da waren, die hätten mitsingen oder mitspielen können. Also das sind ganz praktische Auswirkungen des Krieges. Und dieses Konzert im Welfenschloss, was Manfred Cordes leiten wird, gibt eine schöne Spanne, einen schönen Überblick über Musik während und nach des Dreißigjährigen Krieges. Unter anderem mit Werken von Franz Tunder, ganz berühmte Person, oder auch von Strunk und von Zuber, also und anderen mehr.
Also Musik auch im Kontext der gerade politischen, sozialen, essentiellen Atmosphäre, was ja. Da also auch an Rückwirkungen oder Echostimmen mitverarbeitet wurde oder einfach eine Rolle spielte für den jeweiligen Komponisten, was er gerade jetzt zum Ausdruck bringt.
Genau, das kann man eben in den vielen verschiedenen Ausprägungen und Facetten an verschiedenen Orten, das ist ja damit gemeint, mit Stadt, Land, Händel, eben auch wahrnehmen und besuchen.
Am dritten Abend geht es um die sogenannten Highlights der Festspiele.
Ja, sagen wir mal, es sind die großformatigen Sachen. Highlights sind es an anderer Stelle auch reichlich und viele. Aber wir haben hier natürlich mit der Oper, mit Deidamia und mit dem Oratorium Messias zwei wirklich bemerkenswerte Stücke in diesem Jahr im Programm. Zum einen Deidamia, um damit mal anzufangen, das ist die letzte Oper, die Händel geschrieben hat, also 1741. Und normalerweise würde man sagen, man kennt diese Form. Also Händel schreibt eigentlich fast ausnahmslos Opera Seria mit italienischem Text. Muss man sich immer wieder klar machen. Also für ein englisches Publikum Opern mit italienischem Text, die alle von Liebe, Macht und Verwirrung, Irrungen, Wirrungen und so weiter mit teilweise doch sehr, sehr pathetischem Gehalt über die Bühne gelaufen waren. Und das Publikum hat das eine ganze lange Zeit wirklich angehört und besucht, bis aus dieser langen Zeit eine Langeweile wurde. Denn man muss es wirklich mal sagen, eigentlich war das Publikum übersättigt mit dieser Art von Opernhandlung.
War nicht mehr amused.
Ja, und deswegen hat man versucht, also Händel mit seinem Librettisten Rolli, damals so diese ernste Handlung so ein bisschen ironisch zu brechen und ein bisschen was Heiteres einzuflechten. Und deswegen ist Deidamia so ein merkwürdiges Stück, weil das Stück heißt Deidamia, weil das die Geliebte von Achilles ist.
Aber eigentlich müsste es Achill heißen, ne?
Ja,
weil um den geht
es
ja.
Es hieß ja bis in die 50er Jahre, gerade auch im deutschen Raum, Achill unter den Mädchen. Das war ja der Titel. Und dann irgendwann später hieß das Deidamia, denn er versteckt sich ja
in
Frauenkleidern, um einfach ja, sich zu schützen, weil Bevorsehung sagt ja, Achill wird die Griechen unterstützen im Kampf gegen Troja. Aber das Orakel hat eben auch gesagt, er wird dabei sein Leben verlieren.
Und deswegen haben ihn ja seine Eltern so getarnt auf diese Insel geschickt.
Genau, deswegen haben die ihn da bei Lycomedes auf dessen Insel versteckt. Und er zieht halt Frauenkleider an und spielt da mit den Mädchen und verliebt sich in Deidamia und sie in ihn.
Und fühlt sich auch wohl in der Rolle, es den Anschein.
Ja, aber man kommt nicht daran vorbei, festzustellen, dass diese Verlockung, jetzt sind wir wieder beim Thema, nach Ehre und Ruhm und als Kriegsanführer und Kriegsgewinner letztendlich, also diese Perspektive hat ihn sehr gereizt. Und Ulisse ist natürlich der eigentliche Kriegstreiber, der auch von Anfang an ihm sagt, du musst das machen. Und ich will, dass du in den Krieg ziehst und die Griechen anführst in ihrem Kampf gegen Troja. Und Deidamia muss damit irgendwie fertig werden. Das heißt, Deidamia ist eigentlich die Letzte, der irgendwie klar wird und der irgendwie dämmert, dass für ihr Glück und für ihr Schicksal und Wohlergehen sich niemand so richtig ernsthaft interessiert. Also sie hat eigentlich von Anfang an auch keine Chance. Und wir als Zuschauer, als Publikum, wir wissen das. Und wir können daran Anteil nehmen. Wir wissen das, weil wir das Libretto gelesen haben. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Und deswegen, wenn wir die Arien hören, können wir sehen, wie Händel das individualisiert und auf jede einzelne Situation der Handlung projiziert hat und eine grandiose Tonsprache hat. Also in allen Affekten, also von Hoffnung, von Verzweiflung, von Dankbarkeit, von Güte, von Wut, von Rage, von Zorn, von allem, was sie abbilden können musikalisch, wird das hier auf den Punkt gebracht.
Ja. Männliche, kriegerische Stimme, alles durchdringt.
Ja. Also wenn Sie Ouvertüren von Händel, nicht nur die Opern, sondern einfach, wenn Sie nur die Ouvertüren hören, also die musikalischen, orchestralen Entrées, womit so eine Oper losgeht, dann haben Sie manchmal das Gefühl, ob Sie jetzt die oder die oder die hören, das kann man auch tauschen. Also wenn Sie von der Oper jetzt die andere, hat Händel übrigens auch mal gemacht, also da konnte man das austauschen.
Der hat sich aber sich selber auch bedient.
Ja, bei Deidamia können Sie das nicht, weil die Besonderheit, das fällt sofort auf. Ich glaube, ich war 18 oder 19, als ich diese Ouvertüre zum ersten Mal in meinem Leben gehört habe. Und im zweiten Takt hat es mich vom Stuhl gehauen. Weil der zweite Takt einen Klang bringt, gleich auf der 1, auf dem Taktschwerpunkt, mit einer herben Dissonanz und das von einer Tonart, die gar nicht direkt mit der ersten verwandt ist. Und wo man denkt, was ist das? Was macht der da? Also wirklich ganz zu Anfang zeigt Händel schon seine Visitenkarte für dieses Stück und sagt, guck mal, was ich für euch mitgebracht habe. Ich mache was ganz anderes. Das, was ihr sonst gewohnt seid, bediene ich nicht. Ich mache was ganz anderes von der gesamten Handlung her, aber eben auch vom Harmonischen und teilweise auch von der reinen Faktur. Zum Beispiel darf Deidamia, es gibt nur ein einziges Duett in der ganzen Oper, in 3 Stunden Oper gibt es nur ein Duett. Und das, denkt man, soll doch das Liebespaar singen. Das müsste doch eigentlich Deidamia mit Achill singen. Aber sie singt es mit Ulisse. Das heißt, es wird ihr verwehrt, das letzte Duett mit ihrem Geliebten zu singen. Und dann nicht bei einem Tempo und bei einem Takt zu bleiben, sondern das wieder zu brechen und so eine kontemplative, innehaltende Stille gewissermaßen oder so ein retardierendes Moment zu schaffen, wo man denkt, aha, sie denken selber und grübeln selber darüber nach, was passiert hier gerade oder was ist gerade geschehen. Das ist absolut bemerkenswert und das schreibt Händel so in keiner anderen Oper.
Das bringt auch nochmal den Aspekt herein, da begegnen sich die eigentlichen Gegner auf dieser Insel. Deidamia mit dem Lebens- und Liebesprinzip gegen den kriegerischen Griechen und seine Ambitionen, jetzt das Imperium noch ein wenig zu vergrößern.
Und diese Verquickung, also von diese Irrungen und Wirrungen, dieses emotionale Gefüge der handelnden Person nicht deckungsgleich ist, das wird bei Händel bei seiner letzten Oper uns so vorgeführt und uns vorgehalten. Und wir können, wenn wir ein bisschen weiter gucken, wenn wir in der Musikgeschichte ein bisschen weitergehen, dann können wir sehen, dass jemand wie Mozart sowas weiterentwickelt. Der hat nämlich noch andere Typen und noch andere Charaktere, die bei Händel eigentlich auch alle auftreten können. Also Händel könnte außer Achill und Deidamia und Ulisse, könnte der auch noch einen Säufer und einen Zuhälter und ein niederes Paar noch irgendwie in diese komödiantische Ebene noch weiter befördern würden, um das, was tatsächlich in aller Ernsthaftigkeit sich vollzieht, zu brechen.
Also in Fragen von Subtext im Sinne eines Musikpsychologen.
Also ich kann nur sagen, Leute, geht da hin und hört euch diese Oper an. Also Deidamia ist wirklich was Besonderes. Nicht nur als die letzte Oper ist, die Händel geschrieben hat. Danach schreibt er ja nichts mehr über Helden, sondern über Heilige. Ja. Nämlich im Oratorium. Und dann schreibt er in der Sprache, die sein Publikum kennt, nämlich in Englisch.
Genau, und dann sind wir bei Jesaja, den er nicht zuerst das Londoner Publikum zu hören bekam, sondern das irische in Dublin. Also auch mal Flagge gezeigt, was die Geschmacksattitüden in London angeht.
Und nur ein Jahr, nachdem er seine letzte Oper Deidamia geschrieben hat. Er hat den Messias in 3 Wochen geschrieben und 1742 in Dublin uraufgeführt. Also das ist bemerkenswert, wie schnell hintereinander das geht und wie er gewissermaßen so diese Tiefe der Empfindung und die Tiefe der Emotion in jeder einzelnen Erzählung des Messias dann auch abrufen kann, kompositorisch. Das ist ja ein Wunderwerk. Also der Messias ist ja seit der Uraufführung eigentlich immer so beliebt gewesen und so positiv vom Publikum aufgenommen worden bis heute. Und das ist kein Zufall. Es gibt wunderbare Arien, es gibt wunderbare ergreifende Chöre, also sehr opulent teilweise. Und dabei beginnt das Ganze so schlicht. Vorhin hatte ich von der Ouvertüre zu Deidamia gesprochen. Im Messias ist es ganz anders. Messias steht in Moll. Mit so einem Oratorium steht die Ouvertüre in E-Moll. Ganz schlicht, keine spektakulären harmonischen Wendungen, einfach alles relativ konventionell. Und die erste Überraschung kommt gleich in der nächsten Nummer mit dem Rezitativ und der Arie. Also Comforte ist das Rezitativ und dann Every Valley ist die erste Arie. Und es singt, man höre und staune, ein Tenor. Das ist ungewöhnlich, denn Tenöre waren zur damaligen Zeit fast nie auf der Bühne. Es waren Countertenöre, es waren Kastraten auf der Bühne. Altstimmen, Sopranstimmen, Bassstimmen, das hat es alles gegeben. Aber Tenöre gab es eigentlich fast nie. Und Händel gibt seine erste Arie, sein erstes Rezitativ und seine erste Arie einem Tenor. Und wechselt das Tongeschlecht. Er geht von E-Moll in der Ouvertüre zu E-Dur, eine der strahlendsten Tonarten, die wir überhaupt haben, in seiner ersten Arie. Und danach kommt dieses, was in Deutsch heißt, seht die Herrlichkeit Gottes des Herrn, praise the Lord. Das zeigt, dass Händel auch ökonomisch ein Genie war. Er hat nämlich Orchestermusik geschrieben, außer den Concerti Grossi, Wassermusik und Feuerwerksmusik, sogenannte Concerti a due Cori. Also das sind Orchesterwerke für Doppelchor, doppelchörige Orchesterwerke. Und da hat er in einem Satz diesen Satz, das werde ich in der Einführung dann auch zeigen, dass man einmal nur die rein instrumentale Variante hört und dann, wie sich das einfach von der Gestaltung her, von der Wirkung her, erst recht verändert, wenn ein Chor mitsingt.
Dann auch gleichzeitig etwas erzählt über diese berührende, auch diese strahlende Wirkung.
Ja, das hat ja der Messias an vielen Stellen. Also nicht nur im berühmten Halleluja. Dieses Bonmot von Peter Ustinov ist ja wirklich wunderbar, dass er Händel seiner Heimatstadt Halle ein Denkmal gesetzt hat im Messias durch das berühmte Halleluja. Wuchtigerer Chor ist fast nicht vorstellbar. Nach der Überlieferung, das was man ja immer lesen kann, ist beim ersten Anhören dieses Chores der König ja auch aufgestanden. Also er hat sich von seinem Platz erhoben, um zu zeigen, wie ergriffen er ist und was das für eine großartige Komposition ist.
Eine der schönsten musikalischen Verlockungen.
Ja, so würde ich das auch sagen.
Dann freuen wir uns auf die Festspiele und haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.